Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch.
Im Evangelium wird uns heute die Frage gestellt, für wen wir Jesus halten, wer er letztendlich und in Wirklichkeit für uns ist. Die Antwort, die nun jede und jeder für sich geben mag, ist nicht unerheblich, denn sie bestimmt bewusst und unbewusst unser Leben und unser Verhalten. Denn nicht theologische Glaubenssätze, die wir möglicherweise gelernt haben und aufsagen können, sind es, die uns prägen, sondern darüber hinaus unser Verhältnis zu Christus.
Herr Jesus Christus, du lädst alle ein, kommt und seht. Herr Jesus, du willst uns zu guten Entscheidungen führen. Herr Jesus Christus, du schenkst uns deine Nähe, die nie vergeht. Dreieine Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns all unsere Sünden nach und führe uns so zum ewigen Leben. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserer Kirche und im Podcast zu Hause, die Texte des heutigen Sonntags, sie sind wie mit einem roten Faden einer thematischen Wirklichkeit durchwogen. Es geht im Grunde genommen in den Texten, die uns heute die Liturgie entgegenhält, darum, wie denn der Umgang und die Wirklichkeit mit Ämtern und Diensten in unserer Kirche, aber sicherlich auch darüber hinaus in der gesellschaftlichen Wirklichkeit werden könnte, mit dem Blick auf den ersten Bund, das sogenannte Alte Testament, und den zweiten Bund, das sogenannte Neue Testament. Zuerst einmal einen Blick auf die Lesung, wie wir sie eben gerade vorgelesen bekommen haben aus dem Buch Jesaja. Da passiert etwas, das ganz viele im Grund von uns auch heute aus der Presse immer wieder mal hören und mitbekommen und vielleicht auch aus dem eigenen Umfeld. Eine öffentliche Person, eine wichtige Person, sie wird aus ihrem Dienst herausgeholt, sie muss zurücktreten oder sie zieht sich selber zurück. Denn nichts anderes, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist mit dem Palastvorsteher passiert. Dieser hohe Beamte, über ihn gibt es nur noch den König, hat einfach etwas Äußerste über die Stränge geschlagen. Er hat sich viel zu viel herausgenommen bis in die Wirklichkeit, dass er sich ein viel zu protziges Grabmal gebaut hat. Und das wollte dann Gott so nicht wahrnehmen. Er jagt ihn aus dem Amt heraus. Und dieser Gott selber führt auch den Nachfolger ins Amt ein. Und zwei Symbole, die für uns auch heute wichtig sein können, zwei Symbole werden dem neuen Amtsinhaber übergeben. Da ist auf einmal die Schlüssel, die übergeben werden, und auf der anderen Seite geht es darum, dass er als ein Flock eingestielt werden soll. Die Schlüssel, die wir, so können wir das sagen, aus heutiger Sicht so sehen können, dass sie im Grunde genommen unwiderruflich schließen und lösen können. Unwiderruflich können Verträge geschlossen werden und unwiderruflich können Verträge durch diesen Beamten qua seiner Schließ- und Schlüsselkraft gelöst werden. Das etwas eigenwillige Wort des Einflockens soll im Grunde genommen dazu deutlich machen, dass er eine Stütze für seine Sippe, für sein Volk sein soll. Das sagt das Erste Testament. Das Matthäusevangelium führt uns hinein in eine Gesprächssequenz, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Er geht den Weg vom See Genezareth durch die Jordansenke und in diesem Spaziergang hinein wird eine zentrale Frage gestellt. Für wen haltet ihr mich? Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Frage, die vor 2000 Jahren gestellt worden ist, aber eine Frage, die auch unfassbar wertvoll und wichtig für uns ist, für unser Leben. Für wen haltet ihr? Für wen halten wir Jesus, den Christus? Reden miteinander, die einen halten ihn für diesen Propheten, die anderen für den anderen Propheten und dann, schon fast so ein bisschen besserwisserisch, kommt der Petrus daher und sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Richtig, so wollte Jesus es hören. Er sagt das dann auch, ja, du hast richtig gehandelt, du hast richtig gesagt, selig bist du, Simon, bei Jona. Und damit wird er nicht nur angesprochen und gelobt, sondern seinem Namen ein neuer Namenszusatz angehängt. Simon Petrus, der Fels, auf dem die Kirche sein soll. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn Sie einmal im Heiligen Land waren oder Bilder aus dem Heiligen Land gesehen haben, dann werden Ihnen sicherlich in Erinnerung geblieben sein, diese felsenhaften, riesigen Wüsten, die man da sieht. Und da passt das ja unfassbar gut, wenn dann die Rede davon ist, dass Petrus der Fels ist, der Fundament ist, Stabilität ausstrahlt und Sicherheit zeigt. Ich gebe aber ehrlich zu, dass ich bei einem meiner Aufenthalte im Heiligen Land ein unfassbar wunderbar schönes Naturschauspiel gesehen habe, das den Felsen als Bild noch einmal ausweitet. Es war im Frühling und es war unfassbar regnerisch im Heiligen Land. Das heißt, wir standen in der felsigen Wüste und auf einmal brachen aus den Felsen heraus riesengroße Wasserfälle. Unfassbare Mengen von Wasser würde unter dem Felsen hervorgespült und über solche Wasserzuflüsse wird ganz viel lebensspendendes Wasser fürs Volk Israel auch heute noch im Grundjahr von Gott gespendet. Und das Bild dieses trockenen und stabilen Felsen, der Petrus ist, auf dem diese Kirche gebaut wird, es weitet sich auf, weil nämlich eben nicht nur dieses Harte und Trockene da ist, sondern auch das Lebendige, das Lebensspendende, das Dynamische in dieser Symbolhaftigkeit des Namenszusages für Petrus genannt werden kann. Ich finde, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass das etwas unfassbar Wertvolles ist, weil damit einmal deutlich wird, dass eben das Heilige Land so etwas wie eine ganz eigene geografische Theologie uns noch entgegenhält, weil es uns eben die biblischen Bilder noch einmal ganz neu erschließen mag. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Petrus, der Fels, aber eben der Fels im Zusammenhang des Felsen, des Harten mit dem lebensspendenden und dynamischen des Wassers. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass man solche biblischen Texte im Hier und Heute eben nur aus dem Kontext des eigenen Lebens und der eigenen Zeit lesen, hören und verstehen kann. Und es macht sicherlich noch einmal Sinn, diesen Text zu lesen auf dem Hintergrund dessen, was wir vor einigen Wochen als Instruktion für unsere Verein und für Leitungsstrukturen geschenkt bekommen haben. Geschenkt bekommen manchmal in Anführungszeichen. Denn, liebe Schwestern, liebe Brüder, es geht da um Mission und um Leitung. Und es wird damit deutlich, dass die symbolischen Bilder, und Symbolik ist da mehr als einfach nur so dahergesagt, sondern mit großer Tiefe, dass die symbolischen Bilder, die uns am heutigen Tag genannt werden, so etwas sind wie Bedeutungshilfen, um das das Amt und den Dienst in einem missionarischen Zusammenhang im Hier und Jetzt zu verstehen. Es geht um Stabilität, ja, aber es geht auch um Lebendigkeit und Dynamik. Es geht eben darum, ein Fundament haben zu müssen und einen Rahmen, in dem Halt und Stärke ist, aber eben eine Lebendigkeit, die eben nützt und zum Leben hinführt, liebe Schwestern, liebe Brüder. Und die biblischen Texte, sie verdeutlichen das. Und sie lassen uns sehr kritisch, auch auf dem Hintergrund dieses Bildes, die Frage stellen, wie sich denn Ämter und Dienste in unserer Kirche verstehen. Überall da, und davon bin ich überzeugt, wo Ämter und Dienste sich eigentlich nur noch selber zelebrieren, ist es kein Wunder, dass sie zu Misstrauen, dass sie zu Enttäuschungen führen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer hinter einem Amt oder einem Dienst nur die Macht als Vollmacht sieht, der enthebt sich letztendlich dem Gespräch mit anderen Menschen und kommt so gar nicht mehr zueinander. Er entzieht seinem Amt und seinem Dienst im tiefsten Sinne den so wichtigen Dienstcharakter eines Amtes für einen jeden, der ihm gegenübersteht, der ihr gegenübersteht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns als Christinnen und Christen in unserem Leben, so wie wir leben, in unseren gesellschaftlichen Kontexten und Vollzügen? Was bedeutet das für uns als Pfarrei, als Kirche, in all den Strukturen, die ich gar nicht schlecht reden will? Drei Symbole werden uns heute entgegengehalten. Der Schlüssel, das Eingeflocktsein und der Fels. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aber der Schlüssel, er soll primär aufschließen und er soll eröffnen und nicht eng machen und abschließen und außen vor halten. Und der Flock, er soll primär eine Lebensstütze sein, die hilft, aufrecht zu stehen und kein Prügel, der irgendwelche Regeln einprügelt und in die Ordnung hineinbringt. Und der Fels hat eben neben aller Stabilität auch die Dynamik der Lebendigkeit, die er uns halten und geben soll. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Donnerstag der vergangenen Woche hat Professor Hubert Wolf im Kölner Anzeiger ein faszinierendes Interview gegeben. Wolf stellt im Grunde genommen in diesem Interview ein ganz wichtiges Thema vor. Er sagt sehr deutlich, dass doch sehr klar anzuschauen sein muss die vermeintliche Unveränderlichkeit von Glauben und Lehre. Er, Professor Wolf, stellt im Grunde genommen die Frage, und ich bin sogar davon überzeugt, und so sagt er es selber auch, er stellt die Existenzfrage danach, ob wir als Kirche unsere Zukunft gestalten wollen im Wissen auf unsere Tradition oder im Leben in Traditionalismus. Und er sieht darin sehr zu Recht einen riesengroßen Unterschied, und davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Er geht sehr stark davon aus, dass die Kirche sehr wohl aus aller Erstarrung in Bewegung kommen kann, wenn sie bereit ist, so zitiert es ein begleitender Text, die historischen Bedingtheiten kirchlichen Lehrens anzuerkennen und sie an den Erfordernissen der Gegenwart anzupassen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist Dynamik. Da ist der Fels der Tradition in der Stabilität, so wichtig er ist, mit der Lebendigkeit und der Dynamik des Wassers, das wir im Heiligen Land sehen können. Da ist die Schließfähigkeit, die aufschließen soll, hin zur Zukunft, hin zum Leben. Da ist ein Flock, der uns aufrecht gehen lässt und uns nicht einengt oder krumm macht. Großen Fragen, liebe Schwestern, liebe Brüder, nach Ämtern und Diensten in der Kirche, sie werden weiter wichtig bleiben. Und wir müssen immer weiter dafür eintreten und kämpfen, so martialisch der Begriff ist, dass sie auf dem Hintergrund der biblischen Wahrheit, in der Realität, die ja eine Realität ist, die von Gott geschaffen ist, gesehen wird. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin so unendlich mir im Klaren darüber, dass genau das eine Frage sein wird, die ein Scheideweg ist. Wenn wir im Moment mitten im synodalen Weg sind, dann muss dieser synodale Weg im Grunde genommen gelingen, um unserer Kirche Zukunft zu geben. Und er muss gelingen mit der wahrhaftigen Bildsprache von der biblischen Reflexion hin auf den Schlüssel, auf den Flock und auch auf den Felsen, aber als aufschließend, als dynamisch und lebensspendend und als bereichernd und aufrichtend. Liebe Schwestern, liebe Brüder, denn dazu sind wir berufen als Christinnen und Christen. Nicht für den Rückzug, nicht für die kleine Menge im Hintergrund, sondern für die Überzeugung, und nichts anderes will im Ursprung Mission heißen, in der Überzeugung für eine Botschaft, die von Christus, dem Jesus, in eine jede Zeit hineingesprochen wird. Amen. Gott beauftragt und befähigt Menschen, für die Welt und für die Kirche Verantwortung zu übernehmen. Jesus verheißt Ihnen und uns Gottes Beistand. So vertrauen wir ihm die Welt und die Menschen an und beten.
Für Menschen, die Verantwortung übernehmen oder sich darum bewerben. In der Gemeinde oder in der Stadt, im Land oder für einen ganzen Staat. Und für die Wählerinnen und Wähler, die ihnen vertrauen und sie wählen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir denken an das Land, den Boden, den Acker, die uns Menschen unser tägliches Brot geben und jetzt unter Dürre und Hitze leiden. Wir beten für die Bäuerinnen und Bauern und für alle in der Landwirtschaft, die an den Folgen des Klimawandels und des Wetters schwer zu tragen haben. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Wir beten für die Menschen in Belarus und für alle, die dort friedlich um einen Neuanfang ringen. Für Gruppen und Staaten, die abwägen zwischen Hilfe von außen und Unterstützung der inneren Kräfte. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für die an Covid-19 erkrankten und alle kranken und gebrechlichen Menschen, für das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte, die für sie sorgen und ihre Genesung unterstützen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Wir beten für die und mit der Kirche in unseren Bistümern, für alle, die auf synodalen Wegen unterwegs sind und Christsein und Kirche Jesu Christi heute neu zu leben versuchen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für Mats Ossenkopp, Emilia und Kilian Beisemann, die am Samstag in der St. Nikolauskirche getauft werden, und für alle Verstorbenen, die Bekannten und die Unbekannten. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dir vertrauen wir die Welt und die Menschen an und uns selbst und die Nöte, die jetzt unausgesprochen geblieben sind. Wir hoffen auf dein Wort und danken dir heute und morgen und bis hinein in deine Ewigkeit.
Du bist unser Gott, der Gegenwärtige, vom Vater her uns Fassende, Erfassende, der uns ganz unaussprechlich zieht, den unser Glaube sieht im Ärmsten deiner Brüder und Schwestern. Du bist der Weg, die Zukunft, die uns trägt, die steht und niedergeht im Jetzt. Was immer auch geschieht, du bist das Licht der Welt.
Thank you.
bist unser Friede, Herr, in dem wir stehen, auch wenn wir noch und noch rundum nur Hass, Gewalt und Streitigkeit geschehen sehen. Geheimnis Gottes, du, auf uns zu offen, in das hinein wir leben, lieben, glauben, hoffen.
Der Herr sei mit euch. Und so segne, behüte und begleite euch und all die, die in eurem Herzen wohnen, der gute und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So gehet hin in Frieden.